Hey, hier ist der Jan Löchel und ihr hört Camperman.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
Aber wir sind ja heute im Triell unterwegs.
Oh, ja, passend zum Wahlkampf.
Ja. Wer ist die Frage ist, wer ist wer?
Wer steht in der Mitte, genau? Hallo Wuppi.
Also so stimmmäßig.
Ich mache Laschet.
Moin.
Ich nehme einen fürs Team, ich mache Laschet.
Du machst, ja, danke. Ja, dann, na, ich, die Bär, der Bärbock. Ich mache den Bärbock.
Na gut, ich habe ja in Altena gewohnt und der andere da ja auch. Also von der, da muss ich ja der kleine Glatzkopf sein.
Du bist der Merkel, oder wie?
Genau. Der neue Merkel. Ja, willkommen, Hallöchen, ihr lieben Hörer da draußen zum Camperman Nummer 71.
Ja, oder? Krass. 71, genau. Mhm, heute wird es ein bisschen relaxed. Ich kann euch mal sagen, wie ich hier liege, tatsächlich. Ich liege hier auf meiner Wohnmobil-Couch in der Dinette und habe meine Beine schön ausgestreckt, gucke raus aus dem Fenster ins Grüne und schimmel hier vor mich hin.
Ach. Und bist Teil eines Triells auf deiner Dinette.
Oh. Finde ich auch nicht schlecht.
Dinette.
Ja, genau. Wir zwei hausen und sitzen hier als Duo. Und irgendwie hatte ich eben schon, muss ich auch nochmal erwähnen, eine sensationell leckere Pasta vom Kollegen Henning. Ich glaube, da war irgendwas drin, was irgendwie bewusstseinserweiternde Halluzinogene.
Das ist Pilzzeit.
Das war's. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das Bier schon leer habe, während du irgendwie gerade noch zwei Schluck irgendwie mal genommen hast.
Ja. Ich habe noch gar nichts getrunken und meins ist alkoholfrei.
Ja, ist genau, ist klar.
Aber zum Essen kommen wir später nochmal. Wir haben einen wunderbaren Leserbrief bekommen, den wir in allem Umfang auch beantworten wollen. Dafür war jetzt nicht die Zeit, das machen wir beim nächsten Mal. Also vielen, vielen Dank. Aber wir haben ja heute auch wieder einiges vorbereitet,
oh, ja.
Lieber Gerd, lieber Wuppi, oder?
Aber ja, sowas war.
Ja. Ja, wir wurden ja oft gefragt, wie kriegt ihr das denn hin, euch so klar und deutlich auszudrücken? Und wir haben ja unseren Phonetiker hier am Tisch, den Wuppi. Und du hast doch da so einen wunderbaren Stotterreim, den du immer uns aufdringst, bevor die
aufhören. So ein Stotterreim, ja. Ne? Das nennt sich, glaube ich, dann auch Zungenbrecher. Ne? Ah. Aber ehrlicherweise, ich glaube, dass wir uns so klar ausdrücken können, liegt ja immer daran, das machen, glaube ich, Nachrichtensprecher auch so, wir sprechen ja auch gerne mal mit einem Tischtennisball im Mund.
Ja, ja, klar, täglich.
Also jetzt keine falschen Bilder, also nicht einen roten Ball irgendwie, sondern tatsächlich, ne? Und ihr habt euch eben schon halb tot gelacht. Ich habe ein bisschen geübt tatsächlich, um meine etwas klebrige Zunge etwas lockerer zu kriegen. Es gibt einen ganz netten Zungenbrecher. Wollt ihr ihn hören? Ihr wollt ihn
ja,
hören.
Ja, bitte.
Ja. Ich hoffe, ich kriege ihn fehlerfrei hin. 16 tschechische Chefchemiker scheuchen 60 keusche chinesische Mönche in seichte Löschteiche.
Stark.
Kriege ich nicht hin.
Auch inhaltlich kriege ich das nicht hin. Also
nicht mal A, E, I, O, U.
Das und, jetzt, und jetzt rückwärts, ne?
Ja, genau. Das war demokratisch.
Mhm. So. Ah, rückwärts ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn du bist ja aus dem Urlaub gekommen und hast uns rückwärts noch gar nicht erzählt, wo du denn da so vorbeigekommen bist, als du an diesen herrlichen Campingplätzen in Bayern unterwegs warst, oder?
Camperman unterwegs.
Ja, wir haben es kurz angerissen. Ich war dann ja ganz schnell ganz still und bin so verstummt, weil ich merkte, als ich mich outete, ich war nicht mit dem Camper oder nicht mit dem Landy unterwegs, sondern nein, wir hatten tatsächlich eine Ferienwohnung. Da brach hier ein großes optisches, wie soll ich sagen, Geröll, eine Geröllmasse über mich von euch.
Pflege mal deine Kopf. Naja, das sind zwei Sachen, Reinhard. Ja. Du hast einmal von der Wohnung erzählt und dann hast du irgendwie in einer anderen Folge auch nochmal über Sprüche erzählt. Also als ob du irgendwie so einen Hass auf Camper hast. So, da dachte ich so, das kann doch nicht sein. Nee, du erzählst nichts von einem Campingplatz hier.
Ja, genau. So, jetzt kann ich mich gerade noch retten, vielleicht. Nein, wir haben also ich habe einen wunderbaren Campingplatz entdeckt, von dem ich mal behaupte, er ist wunderbar, obwohl ich persönlich ihn noch nicht genutzt habe oder auch noch nicht dort übernachtet habe. Aber die Art, wie der sich dort in der Landschaft präsentiert, die ist schon ziemlich einmalig. Unten im wunderbaren Bayern zwischen München und Garmisch, meiner zweiten Heimat, so möchte ich sie mal nennen, bei Bad Tölz. Das kennen wir ja sicherlich alle, den Bullen von Tölz. Und zwischen der Autobahn zwischen Garmisch und München, der 95, und dem Tegernsee, ziemlich genau so in der Mitte, liegt der Campingplatz Demmelhof. Und was so ein bisschen profan jetzt mal klingt, ist eigentlich ein Idyll am an einer Bundesstraße, das ist die 472. Bundesstraße möchte man ja auch nicht unbedingt eigentlich einen Campingplatz vermuten, aber der ist auch herrlich zurückgelegen an einem See, das ist genauer gesagt der Stallauer Weiher. Und der Platz ist jetzt auch nicht so richtig groß, nicht so riesengroß, aber eigentlich klein, aber fein. Bietet also eigentlich alles, was so ein moderner und doch nicht überkantilter Platz eigentlich braucht. Du kannst also mit dem Camper dahin, du kannst mit dem Zelt dahin, du kannst im Heu schlafen, also im Heu, in der Scheune, in Ferienwohnungen, im Übernachtungsfass, im Blockhaus, alles für jeden was dabei. So, und dann mit diesem Stallauer Weiher natürlich auch gleich den Sprung ins kühle Nass dann direkt vor der Tür. Preise sind auch moderat, also geht bei 8,50 los pro Person, Stellplatz für einen Camper, 10 Euro die Nacht. Ja, und eben, was ich ja auch immer klasse finde, eben auch für Durchgangstouristen, also auf dem Weg nach Italien beispielsweise, eben mal für Zwischenübernachtung auch ideal geeignet. Also wer mal kurz von der Autobahn abfährt, nach 7 Minuten bist du da und kannst am nächsten Tag weiterfahren oder du bleibst eben auch länger.
Mhm. Würdest du eher sagen, das ist ein Transitplatz oder ist es auch so ein Urlaubsplatz?
Ich würde es wirklich eher sagen, es ist ein Urlaubsplatz. Mhm, so, okay. Aber es ist eben dadurch, durch diese an sich so zentrale Lage, so nah an der A95 da, beziehungsweise rüber auch zum Tegernsee, du bist dann in Österreich auch ganz schnell, also je nachdem von wo du kommst, wo du hin willst, ist das also eine ideale Schnittstelle.
Mhm. Und der Verkehr, den du ja erwähnt hast, dass da die Bundesstraße ist, stört nicht.
Wunderbar abgeschirmt durch diesen Weiher. Das ist also so von der Bundesstraße ungefähr 150 Meter weg. Und da sind auch noch Bäume vor. Also das schluckt auch den Schall da so. Und abends ist da auch nicht so furchtbar viel los. So denke ich mal. Mhm. Also gut, wir sind jetzt tagsüber vorbeigefahren. Mitten am Wochenende, da war diese Straße natürlich so als Verbindung rüber zum Tegernsee, wo natürlich auch viel Touristen hinpilgern. War da schon auch ein bisschen was los. Aber da ist, glaube ich, abends, also die Nachtruhe, da hast du kein Problem mit.
Okay. In Bayern, wie schön. Mhm. Ja, ich mag Allgäu, ich mag Bayern, das finde ich ist ein schöner Tipp. Und Baden ging da auch, und Wassersport.
Baden in Bayern. Geht wunderbar, glasklares Wasser, wir sind da einmal rangefahren, also wir haben jetzt die Füße mal reingehalten und wirklich fantastisch. Also da gibt es dann auch auf der anderen Seite, also neben dem Schirm, ein Gleitschirm, Landeplatz, so. Und also die Bewertungen sind auch wirklich großartig, also ich würde den in jedem Fall mal ausprobieren.
Sagst du den Namen nochmal kurz?
Das ist der Campingplatz Demmelhof.
Mhm. Ja. Klingt gut, also muss ich ehrlich sagen. Also ich,
tolle Geschichte.
Ich bin ja oft im Süden unterwegs, das heißt, also das kann ich mal tatsächlich ausprobieren, weil ich will ja auch mal den Bullen da kennenlernen. Also vielleicht, wenn mir irgendwas mal abhanden kommt, dann weiß ich ja, an wen ich mich wenden muss. Das ist ja auch ganz praktisch da auf so einem Campingplatz irgendwie. Also der hat doch da auch sicherlich mit denen auch zu tun, ne? Also das ist doch der Obmann da, oder?
Der hat ja, glaube ich, einen Parkinson, ne? Wenn ich richtig sehe. Also ich glaube, der hat sich so ein ganz kleines bisschen zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, aber das tut jetzt, sagen wir mal so, der Sache keinen Abbruch, weil das da wirklich ein hübsches Fleckchen Erde ist und ja.
Und keine Bullen mehr.
Das und keine Bullen. Ja. Obwohl, da waren einige auf der Weide. In der
Umgebung. So, okay. Als ob du erkennen würdest, was ein Bulle ist und was kein Bulle ist. Also das ist so lange würde ich da nicht stehen bleiben, um nachzugucken. Du
ziehst das rote T-Shirt an, das geht schon. Herrlich.
Ach, herrlich. Schöner Platz. Also eine schöne Idee auf jeden Fall.
Die Jungs wollen doch nur campen.
Ich hab mit jemandem gesprochen, der nicht so in den Süden, sondern in den Norden fährt, sondern also nach Dänemark. Der liebt das, dort zu sein. Er hat auch mal so eine Platte nach einem Landstrich benannt, also Jütland, wo er gerne dann auch seinen Urlaub verbringt und wo er Kreativität tankt. Das ist der Jan Löchel, den Namen, da wird es vielleicht bei einigen klingeln, nicht bei allen, aber man hat ihn sicherlich schon gehört. Der hat irgendwie ganz viele tolle Projekte gemacht, seit 25 Jahren im Business, hat irgendwie für Blank & Jones und Co. und für den HBDH-Blocks und was auch immer Musik gemacht, mit denen zusammen auf der Bühne gestanden, mit Fury auf Tournee gewesen. Er ist schon wirklich ein Tausendsasser und seit einigen Jahren macht er selber Musik unter seinem eigenen Namen und ja, ganz tolle Sachen, sehr, sehr, sehr gechillte Musik. Also ich spiele auch gleich nochmal was von an. Was ganz toll ist, er hat in der Corona-Zeit Waldkonzerte gegeben, massenhaft virtuelle Konzerte, das heißt also ohne Applaus, sondern nur mit digitalen Zuschauern, und das hat er gemacht, um einfach mal so ein bisschen, ja, gute Stimmung zu verbreiten in einer Zeit, die das sehr, sehr nötig hatte, und das hat er jede Woche gemacht. Also ich glaube, das sind so, was sich an die 100 Konzerte gewesen, die er gegeben hat, und dabei hat er Geld gesammelt für, was weiß ich, die Hochwasseropfer, für Ärzte ohne Grenzen, für was auch immer, weil er sagt so, hey, ich bin zwar Musiker und auch ich habe keine Auftritte, außer den Waldkonzerten gerade, aber es gibt anderen Leuten, denen geht es schlechter, und das hat er einfach mal gemacht. Also um es kurz zu machen, es ist ein guter Mensch mit einer fantastischen Stimme und viel Kreativität, aber ich glaube, das hört ihr am besten mal selbst.
Interview der Woche.
With just an unloaded gun, I go into the wild. Anyone I did wrong, follow me into the wild. You've got the money, I've got the time. Let's go into the wild. You didn't shoot in my direction for quite some time.
Hallo Jan, herzlich willkommen bei Camperman. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Gerd, ich freue mich riesig über die Einladung, dass ich dabei sein darf.
Du bist quasi in meinem Wohnmobil. Ich sehe dich hier auf dem Display. Das heißt, du bist jetzt gerade nicht draußen.
Ich bin nicht draußen, nein. Ich habe versucht, einen etwas stabileren Internetpunkt zu finden, weil wir ja über dieses Internet miteinander kommunizieren und aufnehmen. Und da habe ich gedacht, okay, nicht, dass es hinterher heißt, der Löchel, das ist auch ein unprofessioneller Kerl. Habe ich mich dahin gesetzt, wo der Router nicht so weit weg ist. Aber sagen wir so, es ist die zweite Location. Ich war nämlich erst draußen. In meinem Wohnsitz ist es nicht, aber mein Kreativhaus im Garten. Ja. Und da ist das Internet ein bisschen hier auf dem Land, du weißt ja, wir sind ja nicht, also ich bin ja in Deutschland gerade, das ist halt ein bisschen schwierig dann so. Ne?
Ja, genau, Neuland. Ich habe irgendwie, was ich so spannend finde, ist so, dass das wundert mich nämlich eben, dass man dich nicht draußen sieht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dich in den letzten Monaten fast nur noch im Wald gesehen zu haben, mit deinen Waldkonzerten. Also sag mal, wie viel von diesen Konzerten hast du jetzt gemacht?
Ich habe irgendwann beim 75. glaube ich aufgehört zu zählen, habe dann immer noch so gedacht, ja okay, die 75 waren ja auch nur die offiziellen auf Facebook, und dann gab es ja auch noch ganz viele auf Instagram, eigentlich sind es bestimmt schon 100. Ich werde jetzt demnächst einfach mal und ich glaube, das ist nicht vermessen. Ich werde demnächst das 100. Konzert verkünden, und insofern, ab da können wir dann ja wieder weiterzählen. Aber krass. Ja, 100. Ich sag mal 100.
Was ist das für dich, das draußen musizieren? Also, ich meine, normalerweise, wenn du so auf Bühnen stehst und du Applaus bekommst, dann weißt du auch so, wie hat der Song gewirkt, hat es funktioniert, was ich mir so vorgenommen habe. Wir merken das ja jetzt schon beim digitalen Gespräch, dass manchmal so ein bisschen eine Zeitverzögerung da ist. Das heißt also, dieses den Applaus, den musst du dir dann denken wahrscheinlich bei den Konzerten. Und wie fühlt sich das an, draußen zu sein und zu musizieren vor Publikum, vor virtuellem Publikum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das mit dem Applaus, dem imaginären Applaus oder dem eigentlich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Braucht es denn diesen Applaus? Und ist es denn die primäre Intention, Musik zu machen, damit hinterher Applaus kommt? Und ich bin jetzt kein Künstler, der auf großen Bühnen gestanden hat, wo es nach dem letzten Ton, zumal ich ja meistens auch alleine spiele, ich habe also keinen fulminanten Schluss und dann sollen alle jubeln. Irgendwann hat sich das bei mir so ein bisschen verwässert. Das war nicht mehr so wichtig. Ist das jetzt viel Applaus, besonders lauter Applaus, sondern eher habe ich jetzt gerade das Gefühl, sehr in der Sache zu sein, in der Musik zu sein. Und das hat so ein bisschen, ist so ein bisschen an die Stelle des Applauses vielleicht in der Phase getreten, aber ganz natürlich, als Applaus gar nicht möglich war, weil wir alle digital auf einmal miteinander vernetzt waren. Und ich habe es jetzt bei einigen Konzerten natürlich wieder als was sehr, sehr Schönes wahrgenommen, aber ich definiere mich vielleicht weniger darüber. Und das ist, ist passiert ja, während dieser Waldkonzerte unter anderem.
Das ist spannend, was du sagst, weil es ist ja oft so, dass gerade künstlerisch Schaffende ja erstmal ja ein Produkt für sich machen, gehe ich mal von aus. Also nicht unbedingt für die Hitlisten oder für die Bestsellerlisten oder für was auch immer, sondern die müssen ja selber damit auch zufrieden sein und das irgendwann mal in die Welt lassen. Und da gibt es ja auch erstmal möglicherweise gar keinen Applaus, weil du selber klappst immer auf die Schulter und wenn du dann wirklich zufrieden und sagst so happy, das ist mein Kind, das ist mein Baby, damit bin ich glücklich, dann kann manchmal ja auch so ein Applaus an der falschen Stelle auch komisch sein oder wenn, wenn irgendwie du hast vielleicht eine ganze Intention und die reagieren nicht so, wie du dir das so vorgestellt hast. Also das kann ja auch manchmal irritieren, oder?
Ja, total. Und es hat sich halt vor allen Dingen eine Sache extrem verändert. Also dieses kreative Schaffen, was du gerade meintest, wo man jetzt, ne, der eine macht es im Studio oder fährt weg, bucht sich ins Hotel oder in Ferienwohnung an der Côte d'Azur, um da seine Songs zu schreiben. Oder im Wohnwagen an der Elbe, wie ich von Aki Bosse nochmal hörte in eurem Podcast. Und in diesem, dieser kreative Prozess war ja früher recht isoliert. Da machte man das halt und irgendwann kam man damit an. Dann schickte man das der Plattenfirma oder seinen besten Freunden zuerst oder hatte eine Band, wo man das zusammen entwickelte. Und da gab es dann diese Resonanz, diesen Applaus. Und heute ist es ja quasi so, dass bevor der erste Ton irgendwie ins iPhone gesungen ist, um ihn nicht zu vergessen, oder das erst die erste Zeile auf Papier oder in den Rechner gebracht worden ist, hat man schon die erste Instagram-Story rausgehauen und sagt, hey Leute, ich bin hier gerade, ich schreibe gerade die neue Platte, das wird unfassbar, seid gespannt, stay tuned. Und manchmal hat man ja das Gefühl, okay, warte mal, was mache ich? Ach, stimmt, ich wollte ja Musik machen, ich wollte ja gar nicht jetzt hier meinen Internetsender. Und das ist halt das, wo man dann quasi schon, bevor es richtig losgegangen ist, schon so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, auf den den digitalen Applaus wartet. Und das kann halt, also in meinem Fall, ich bin ja schon ein bisschen älter, kann das durchaus verwirrend sein. Und sich dann mal wieder so sehr so darauf zu berufen, okay, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich quasi gar nicht technisch digital verbunden bin? Oh, das kann ganz schmerzhaft sein, weil man echt sehr an die, wieder sehr ans Eingemachte rangehen muss so. Aber es tut halt auch echt gut so. Weißt du, was ich meine?
Hast du, ja, total. Ich glaube schon noch, dass das wie so eine, nicht eine Katharsis oder sowas, aber dass man sich auf das Wesentliche immer wieder zurückzieht. Richtig. Und so, warum habe ich das überhaupt gemacht, was ich hier mache? Was ist das, Genau. Was ist mein Antrieb? Ist es der Antrieb eben halt, der von außen kommt, oder ist es der Antrieb, dass ich mich selbst neu erfinden kann, jeden Tag neu möglicherweise sogar, also Experimente wagen kann. Also gerade stell mir vor, du machst ein Experiment und das ist sofort die Bewertung von außen. Und du kannst es nicht mal sacken lassen. Also das ist ja, dann würde man ja immer auf Nummer safe gehen. Das funktioniert ja nicht. Also auch nicht auf Dauer. Das macht ja auch nicht glücklich.
Nee, aber du sagst, das Stichwort Bewertung finde ich unheimlich wichtig, weil das ist genau das, was bei mir, um nochmal auf dieses Thema live senden, streamen aus dem Wald, und zwar mit einfachsten Mitteln, also sprich mit Telefon und nicht mit externer Kamera und so weiter, hat halt auch bei mir bewirkt, ich war sonst immer so, nein, das muss gut aussehen, das Licht muss gut sein, das geht erst ab abends, das kannst du nur so machen, es ist lichtweicher, die Kamera, das Objektiv, oh, jetzt fehlt mir der Filter. Darauf jetzt echt mal völlig zu sagen, all das, wo du immer das kannst du nicht bringen, doch genau jetzt bringen. Alles klar, auf Record drücken, dadurch, dass es live ist, kannst du auch hinterher nicht mehr sagen, ach ja, kann ich ja nochmal ein bisschen umschneiden. Und also mir hat das und meiner, meine Eitelkeit hat das, glaube ich, ganz gut getan.
Ja, deiner Crowd auch, du. Ich glaube, du hast ja auch irgendwie, du hast ja wie so ein, also Wetten, das war ja früher das Lagerfeuer der Nation, sage ich mal. Und du hast so ein bisschen so ein kleines Lagerfeuer gemacht. Das heißt, du hast so einen regelmäßigen Termin im Wald gemacht und du hast ja wirklich eine Gemeinschaft gebildet irgendwie dadurch. Es gibt eine Gruppe im Internet, es gibt irgendwie Fans. Du hast ein Album rausgebracht jetzt bei Spotify, wo dann eben halt die Songs auch mit den Geräuschen irgendwie noch zu hören sind, die du dann ja auch gehört hast. Du entführst die Leute in deinen Wald. Was ist dieser Wald für dich?
Das ist letztlich für mich einfach dieser Reminder, dass das alles irgendwie zusammengehört. Ich muss halt nur irgendwie in die Natur fahren, im Wald, also im richtig dichten Wald funktioniert es am besten, um zu merken, um einfach nur dadurch, dass ich atme, merke, warte mal, und das geht zu jeder Jahreszeit, zu merken, ey, irgendwie gehöre ich doch dazu. Gerade in Phasen, wo man denkt, so, was ist eigentlich hier los? Verbunden mit allem und der Welt, aber nicht mehr mit sich selber. Und das war für mich, oder ist für mich, Ich bin heute Morgen laufen gegangen. Ich gehe morgens eigentlich nur laufen, um in diesem Wald anzukommen, wo ich dann gar nicht mehr laufe, sondern nur gehe und einfach mich so ein bisschen umgucke. Weil ich jetzt merke, gut, dass ich das gemacht habe. Ich bin wach. Ich habe mich riesig gefreut auf unser Gespräch und ich habe einfach, ich gehe jetzt einfach ganz anders in den Tag rein. Und das, ja, es ist halt immer da, es ist abrufbar und es ist ein unheimlich gutes Gefühl.
Warst du schon immer so ein Naturfreak oder ist es erst gekommen jetzt mit den Jahren?
Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt zum Beispiel gar nicht so ein mutiger Naturtyp, der jetzt sagen würde, alles klar, zack, hier Hängematte, ich ziehe los, Schlafsack und dann hänge ich die zwischen zwei Bäume und bin erstmal 4 Tage unterwegs so im Wald und suche mir unterwegs ein bisschen was zu essen und am Bach finde ich auch was zu trinken. Ich glaube, das bin ich gar nicht unbedingt und ich bin auch jetzt, wie gesagt, nicht der mutigste Outdoor-Adventure-Typ so. Wir haben immer einen Hund gehabt und der muss ja auch morgens immer raus. Und sollte wir ein bisschen außerhalb wohnen, habe ich halt erst gedacht, ja gut, muss halt rausgehen, bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, warte mal, nimm's doch mal ein bisschen bewusster wahr. Und egal wie das Wetter ist, das hat mich einfach unglaublich beruhigt und geerdet. Das sind halt alles, weißt du, ich tue mich jetzt so schwer, das sind so es ist häufig so klischeebehaftet, was ich vielleicht jetzt sage, aber es ist halt. Also es ist halt einfach. Ja, es ist das Gute vor der Haustür liegt so nah.
Ist so. Ja, vor deiner Haustür steht ja was Gutes. Du hast dir ein Domizil geschaffen, was so ein bisschen mit wenig auskommen muss. Du hast einen Bauwagen da stehen.
Richtig.
Ist ja für mich auch immer ein Traum gewesen, so einen Bauwagen hinter mir herzuziehen. Allerdings ist das mit meinem Auto nicht so unbedingt möglich gewesen. Warum Bauwagen? Warum hast du dich nicht einfach so ein Gartenhäuschen dahingestellt? Ist das für dich so auch so deine Zirkusseele, die da irgendwie vielleicht eine Rolle spielt?
Du, der stand irgendwann hier ganz in der Nähe bei eBay Kleinanzeigen und ich bin da hingefahren, es war so eine Impulsentscheidung zu sagen, ja, wir möchten gerne was haben, wo die Kinder auch mal irgendwie so ein kleines Häuschen zum Spielen haben. Ich habe Lust, einen Kreativrückzugsort zu haben, Sommer und Winter, da war ein kleiner Holzofen drin oder ist ein kleiner Holzofen drin und der passt da irgendwie gut hin und dann war der da. Und ich möchte ihn nicht missen, sondern ich würde es sogar noch auf Dauer ausbauen wollen. Also ich bin jetzt auf diesen Tiny House-Geschmack so richtig gekommen, ehrlich gesagt.
Ja, das passt hervorragend. Ich habe ja irgendwie dich das erste Mal gesehen auf dem Hausboot, als du da Musik gemacht hast. Das ist ja auch eher so ein kleiner Rahmen gewesen. Und irgendwie ist das so das Bild, was sich mitzieht. Also kleiner Rahmen, Natur, dicht am Wasser jetzt in dem Fall oder dein Bauwagen draußen. Das heißt, irgendwie wärst du ja der ideale Camper, also nach meinem Dafürhalten. Also du brauchst nicht viel. Du brauchst irgendwie, klar, stabiles Internet für deinen Job, ein gutes Mikro am besten, eine Gitarre muss immer dabei sein. Aber viel mehr ist es doch eigentlich gar nicht.
Ich bin, wir haben früher, so unsere Sommerferien waren häufig Radtouren durch Schleswig-Holstein oder durchs Weserbergland. Da sind wir mit dem Zelt losgefahren. So. Damals als Kind wollte ich dann natürlich lieber wie die anderen Kinder aus meiner Klasse nach Mallorca ins Hotel mit so einem Pool und das Meer türkis und wir waren immer noch in der Ostsee und in der Nordsee. Also so eine kleine Campingvergangenheit habe ich, aber wir sind keine Camperfamilie. Jetzt ist es so, dass ich glaube, ich muss es mal machen, aber ich scheue mich so ein ganz bisschen vor einem Campingplatz tatsächlich.
Ja, das verstehe ich.
Also, bewege mich jetzt auf dünnem Eis, weil ich mich überhaupt nicht auskenne. Und deswegen muss ich es wahrscheinlich einfach mal machen. Unsere Urlaubsformen in der Familie waren immer Ferienhäuser in Dänemark. Und am liebsten eins, wo man irgendwie so ein bisschen was um sich rum hatte, wo man Fußball spielen konnte und Platz hatte. Und ich habe das immer so ein bisschen Sorge gehabt, beziehungsweise habe immer gedacht, okay, ja, ich würde gerne Campervan haben, aber da möchte ich mich direkt hinter die Dünen stellen und da bleiben. Und das darf man ja nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, warum ich auch noch nie gesagt habe, ey komm, wir leihen uns mal was für 2 Wochen und fahren los.
Wenn du das mal machst, sag Bescheid, weil ich kann dir sicherlich den einen oder anderen Platz verraten. Bei dir würde ich eine Ausnahme machen mit den Lieblingsplätzen und kann dir mal sagen, wo du denn sowas Ähnliches haben kannst.
Also, ich erzähle dir auch nicht weiter.
Wenn du dir jetzt überlegen könntest, also du bist ja Skandinavien-Freak, das heißt also Dänemark ist ja, du hast ja eine deiner Platten nach einer Region in Dänemark benannt. Du bist andauernd dort. Was ist denn das, was dich an Dänemark so reizt? Also ich meine, es ist ja nun wirklich in einigen Stellen eine Ecke sieht aus wie die andere. Also ist es das?
Vielleicht. Also ich komme halt, ich habe meinen ersten Geburtstag schon dort gefeiert, wo wir heute immer noch hinfahren. Und es ist natürlich so ein totales Nachhausekommen und es ist vielleicht auch, wie du sagst, es ist, also für mich strahlt es eben eine Ruhe aus. Mhm. Es hat eben ganz andere Urlaubsformen, wie es in Deutschland ist. So am Strand stehen, auch wenn es mal sicher mal ganz nett wäre, wenn man sich da mal eben schnell auf dem schnellen Weg ein Eis holen könnte, geht aber meistens nicht in den meisten Gebieten, weil direkt am Strand sind halt Dünen und da ist vielleicht noch ein Parkplatz und dann geht man halt an den Strand. Und wenn es regnet, wird man halt nass. Kann man sich auch nicht unterstellen. Und dieses sehr Simple, dieses, was sich auch gar nicht so doll verändert hat in den letzten 40 Jahren, seit ich es kenne, das ist etwas, was mir, glaube ich, ganz, was mich ganz viel sortiert und in Balance bringt. Und es ist ganz interessant, dieses Jahr waren wir im Sommer da und ich hatte manchmal so ein kleines Campinggefühl, weil ich bin für diese eine Woche mit dem Rucksack gereist. Wir konnten da Sachen waschen in unserem Ferienhaus und ich hatte Sachen für 3 Tage mit und dann wurden die halt so. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich so eine Wasserflasche und irgendwie noch eine Jacke und alles so mit ganz, ganz schmalem Gepäck, wenn wir damit abends nochmal zum Sonnenuntergang gucken, an den Strand gefahren sind so oder gelaufen, so 3 Kilometer sind das immer dann, hatte ich so ein Campinggefühl, so nach dem Motto, ich habe alles dabei. Und das ist ganz schön wenig, das kann ich auch im Rücken tragen. Und das
ist spannend, was du sagst. Unheimlich
Ballast von mir genommen.
Das ist sowas spannend, was du sagst, weil der Rucksack ist auch ein schönes Bild. Ne? Der Rucksack wird leichter. Also das heißt also, diese ganzen Sachen, die man dann zu Hause lassen kann, also das ist dann wirklich so diese Dinge, manchmal dann verbunden mit Gedanken. Man muss sich nicht kümmern, genau. Man muss nicht irgendwie sortieren, man muss nicht gucken, habe ich an alles gedacht, sondern es sind halt nur deine 10 Teile, die du mitgenommen hast und so. Das reicht in den meisten Fällen. Und absolut. Am Ende des Tages hast du ja wahrscheinlich eine Kreditkarte oder EC-Karte dabei, dass du dann zur Not dir dann irgendwie, was weiß ich, selbst ein Bahnticket noch kaufen könntest, wenn das Auto nicht mehr funktioniert. Oder?
Absolut, absolut. Und das war für mich so ein Gefühl, wo ich dachte, okay, das ist so eine kleine Vorstufe und das kann für mich funktionieren. Das war auch schon mal anders. Mhm. Also ich bin früher, wenn ich irgendwie beruflich in Berlin war, für 3 Tage habe ich Sachen für 8 Tage mitgenommen. Und dann nochmal die Sneakers und da könnte ich ja das auch noch anziehen und jenes und dann vielleicht doch lieber ein Hemd. Und heute merke ich, warte mal, nee, Basics. Das fühlt sich unglaublich leicht an.
Ja. Apropos leicht. Also was sich wirklich leicht anfühlt, ist manchmal so, oder ich fühle mich manchmal leicht, wenn ich deine Musik höre, weil du hast irgendwie so eine Art, Musik zu machen, die auch wirklich wenig Ballast mit sich trägt und dadurch mir auch manchmal so den Ballast nimmt. Das finde ich ganz schön. Du hast irgendwie eine wunderbare Art, deine Gitarre zu spielen und die Stimme dazu ist natürlich ein Traum. Also das hören wir auch gleich nochmal. Wo holst du deine Inspiration für deine Musik?
Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Natur. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass es oder sagen wir das vielleicht ganz kurz zur Historie. Ich wollte natürlich aus Gründen Popstar zu werden, mit 18 Musiker werden und wollte berühmt werden und raus in die Welt. Und mit diesem Gefühl bin dann aber irgendwo im Tonstudio gelandet für 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre und habe im Hintergrund Nachtschichten gemacht und Kreativität auch viel einfach so insofern herausgefordert, weil ich sagte, ich gehe jetzt ins Studio, mache den Computer an, da wird schon was passieren. Und es ist ja auch so. Also der Muskel war dann trainiert und ich konnte Sachen erschaffen. Die haben mir hinterher nach Jahren nicht mal unbedingt selber gefallen. Also der Grund, Musik zu machen, kreativ zu sein. So dieser ursprüngliche Beweggrund wich so ein bisschen dem Geschäft. So. Und ich bin dann tatsächlich eben auch wirklich mal nach Dänemark gefahren, ganz alleine, wirklich mit wenig technischem Equipment, hinter dem ich mich verstecken konnte, sondern nur mit einer Gitarre und habe wieder Musik geschrieben, da sind wir wieder beim Thema Dänemark, wollte mal so eine Platte machen, die so klingt wie die Landschaft oder wie ich die Landschaft dort oben wahrnehme. Du weißt, glaube ich, genau, was ich meine.
Ja,
wenn man da so
an dem Mindegap Richtung,
an dem Mindegap vorbei, die lange Kurve Richtung, wie du sagst, fährt so. Und wie das da so klingt im Kopf oder was man dann vielleicht auch mit Musik hört, so wollte ich gerne auch nochmal eine Platte machen. Ich wusste, das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Verkaufsschlager. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, dann sollte man vielleicht auch die Inspiration für diese Musik da oben suchen. Das habe ich dann gemacht, habe dann aber auch gemerkt, dass es durchaus funktioniert, mich hier aus meinem Studio mal rauszubegeben, mich unter einen Baum zu setzen mit einer Gitarre, um zu merken, es braucht gar nicht so viel. Und so ist dann wieder Musik entstanden, die jetzt nicht unbedingt einen geschäftlichen Auftrag hatte, sondern vor allen Dingen mal mich so ganz gut sortiert, wie eben schon mal gesagt, oder balanciert hat und immer noch tut.
Wobei ein geschäftlicher Auftrag ist ja auch nicht verwerflich. Es ist ja, man muss ja von irgendwas leben. So, und
absolut.
Man kommt ja auch manchmal darauf an, wie man diesen umsetzt. Und ich habe ja auch einiges von dir gehört, was du vielleicht jetzt als geschäftlichen Auftrag bezeichnen würdest. Und das hört sich ja trotzdem, du gibst ihm ja trotzdem deine ganz persönliche Note und sowas. Ja, du wirst ja auch nicht ohne Grund immer wieder dann auch für bestimmte Sachen auch gebucht, was du da machst. Mhm. Aber ist jetzt diese Neuerfindung, die du dann jetzt auch in der Natur, wo du die Natur dir auch geholfen hat, hat das deine Sicht auf deine geschäftlichen Aktivitäten auch verändert?
Ja, absolut. Also wie du gerade schon sagtest, es ist überhaupt nicht verwerflich, sondern es wird einfach auch wieder klar, indem ich, also sagen wir so, es sind mit Sicherheit ein paar Sachen, die, wenn ich jetzt nur im Studio wäre und nur Aufträge abarbeiten würde, dann würde mir was fehlen. Und wenn ich das allerdings tatsächlich für mich zwischendurch tun kann und es eben auch als Luxus betrachte, es tun zu können, weil ich damit nicht morgen Geld verdienen muss, weil da es eben auch noch ein paar andere Tätigkeiten sind, die ich dann umso besser machen kann, weil ich mit Freude irgendwo auch meine eigene Musik gemacht habe. Und das ist sowas, ja, ich nenne es immer irgendwie diese Balance. Und ich würde es gar nicht Work-Life-Balance nennen, sondern das ist das ist beides Work und beides Life und im besten Sinne, muss ich da gar keine Grenze ziehen. Und das passiert dann, wenn ich so ein bisschen schauen kann, dass ich auf mich gut Acht gebe. So, und das tue ich mit meiner Musik am liebsten unterm Baum.
Was steht denn bei Musik jetzt an in nächster Zeit? Hast du da irgendwas vor? Gibt es da irgendwas, was man, worauf man sich freuen darf?
Es ist so, dass ich gerade quasi aus dem Studio komme, wo ich mich mal wieder mit Freunden, Produzenten, Kolleginnen und Kollegen zusammengetan habe, um einen Song aufzunehmen, den ich bewusst mal nicht alleine fertig gemacht habe. Der Song heißt The Last Song und er hat sich so ein bisschen selber geschrieben und dieses Last Song könnte auch so ein bisschen Programm sein, weil es ist zumindest, ich weiß nicht, ob es vielleicht der letzte Song für länger ist, den ich so ganz offiziell aufnehme und in die Welt rausgeben und sage, Leute, jetzt bei Spotify alle teilen, alle streamen und ein Video habe ich auch noch gemacht. Das Video werde ich übrigens in Dänemark drehen, Anfang Oktober zu diesem Lied. Dieser Song, The Last Song, ist tatsächlich, glaube ich, für mich ein Symbol. Ich habe ja gerade schon erzählt, ich bin damals, das ist jetzt 8 Jahre her, nach Dänemark gegangen, um Musik mal wieder für mich zu schreiben und nicht für einen, nicht so zweckgebunden, sondern wirklich nur für mich. Ich habe allerdings auch ganz schön viele Erwartungen da reingesteckt und habe gemerkt, mit der Zeit war es so, dass ich Erwartungen an diese Musik hatte, die muss jetzt für mich ganz viel klären und die muss mich zufrieden machen und so weiter. Und dieser Song wird zumindest, und das wurde so ein bisschen krampfig, habe ich gemerkt, gerade so vielleicht jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren. Und dieser Song ist so ein kleiner Abschluss dieser Reise, dahingehend, dass ich so ein bisschen loslasse, das muss für mich keine Probleme lösen oder das muss mich jetzt nicht zum glücklicheren, erfüllteren oder was auch immer Mensch machen, sondern das muss einfach ein Teil dieser Reise sein. Und das passiert dann ganz von selber. Das kommt raus Ende Oktober.
Ich habe ja bei dem Titel Last Song zuerst assoziiert, was du gerade sagtest, wenn es der letzte Song ist. Aber vielleicht fehlt da noch ein Halbsatz. Wenn das der letzte Song wäre, wäre das nicht schlimm.
Richtig.
So, das ist es so ein bisschen. Ne? Also, ich hab alles erzählt, so im Prinzip, was ich bis zu diesem Zeitpunkt meines Lebens erzählen muss. Und das ist okay.
Genau.
Natürlich freust du dich vielleicht, wenn danach noch weitere Songs kommen. Also, oder die Stones, die schon vor 30 Jahren gesagt haben, das ist unsere letzte Tournee oder sowas, genau.
Ja, vor allem in meinem Fall ist es ja kein Marketing-Gag. Nee, es ist tatsächlich so, wie du sagst, ne? dieses Drama daraus nehmen, dieses, ach ja, und Mensch, und habe ich so viel Hoffnung und jetzt hat das wieder nicht, hat der Erfolg sich nicht in so eingestellt, wie man es vielleicht sich gewünscht hätte. Da entsteht ganz schnell so ein bisschen Erwartungshaltung, auch so ein bisschen Drama in meinem Fall auch gerne mal so ein bisschen Selbstmitleid und naja, gut, hat halt keinen interessiert. So, und einfach mal zu sagen, das ist jetzt einfach mal vorbei. Und das ist jetzt, ich möchte diese Leichtigkeit und irgendwie habe ich das Gefühl, hat eine melancholische Seite, wie immer dieses Lied, aber das schwingt irgendwie auch so. Und da dachte ich mir, so kann man das jetzt nochmal machen. Und Video und
also Thema, klar,
das muss dann sein.
Und wenn du jetzt nächstes Mal das Gefühl haben solltest, dass es keinen interessiert, dann dreh dich doch einfach nochmal irgendwann um zu deiner komischen Trophäensammlung. Ich schätze mal, du wirst die eine oder andere Edelmetall-Schallplatte da hängen haben, die dich daran erinnert, dass es einige Leute interessiert, was du machst. Uns hat es auf jeden Fall ganz toll interessiert.
Muss mal auf den Dachboden gehen, da sind die, glaube ich, in so Kisten. Ich schau mal nach. Danke, das ist gut, dass du mich dran erinnerst. Danke.
Vielen Dank, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen was über deine Geschichte zu erzählen. Wir hören, und das ist ein Geschenk von dir, das hast du mir nämlich erzählt, mal in The Last Song hinein. Und zwar schon lange bevor dieser dann tatsächlich für alle verfügbar ist. Freut euch drauf. Wir hören mal ein bisschen. Vielen Dank, Jan, dass du Bock hattest, uns den kurz zur Verfügung zu stellen. Dankeschön.
Große Freude. Vielen Dank.
This brand new song might be the last one I hear before I'm gone.
Ihr hört Camperman. Mit Gerd und Henning.
Das war der Jan.
Ja. Ja, herrlich. Ja, laden wir ein zum nächsten Triell. Mhm. Schöne Stimme.
Total.
Ja.
So, heißt das dann Quartell?
Quartett.
Also so gerne ich Jan reden höre, also ich glaube, wenn er denn bei uns wäre, dann müsste er einfach die ganze Zeit spielen. Und ich habe ihn ja mal kennengelernt und was bei ihm echt ein Problem ist, ihm muss man die Gitarre aus den Händen operieren. Also irgendwie ja, er kann nicht anders. Also er muss einfach sehr viel singen und das ist geil. Also das ist wirklich ja, wie die Jukebox mit Künstler. Seiner eigenen Musik. Künstler, genau so.
Vollwutkünstler, schön. ich habe den damals bei The Voice auch im Fernsehen gesehen und fand auch, also es passt auch zu seiner Stimme und irgendwie so zu seiner Ausstrahlung, die jetzt rüberkam, dass der immer so, der war so wie so ein Musikpapa.
Ja.
Der hat sich da so um alle so toll gekümmert und ich glaube, die haben auch alle eine Menge von ihm lernen können. Der war super besetzt in dem Ding, glaube ich.
Ein Tipp noch vielleicht für Leute, die jetzt irgendwie nach unserem Auftritt hier oder nach dem Auftritt bei uns nicht genug von ihm bekommen können. Er hat einen eigenen Podcast, 3 Fragen von Elvis heißt das Ding. Da interviewt er spannende Menschen, also den Giesinger hat er dabei gehabt, also Musiker ganz viele, aber auch Autoren und ganz viele spannende Köpfe, die ja, Fragen beantworten, so was sie gut können und worauf sie Lust haben und sehr tiefe, sehr schöne Gespräche. Also er singt nicht nur, er spricht auch und sehr gut und sehr gerne. Ein kleiner Tipp.
Herrlich.
Kennenlernen.
Ja.
Kennenlernen.
Ja, Kennenlernen zum Quartett.
Mhm. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, fällt mir gerade ein. Ich bin ja wieder in Deutschland gerade für einen Moment und komme aus Dänemark zurück und total krasse Geschichte eigentlich. Ich bin mit der Fähre von Rødby nach Puttgarden gefahren und nachdem an dieser komischen Station, die wie eine Mautstation aussieht und du dein Ticket da gebucht hast, auf dem Weg von dort zur Fähraufwart. Da ist so eine kleine Kurve und da mussten wir kurz stehen bleiben, weil, keine Ahnung, Ampel rot oder so. Und neben uns ist irgendwie auf einmal so ein LKW und der reißt da irgendwie Sachen aus seinem LKW raus. Völlig hektisch. Und auf einmal kommt da Rauch raus und Flammen sehen wir dann aus seinem Fahrerhaus rausziehen. Und der reißt da irgendwie aus dem Cockpit irgendwelche Dinge raus. Und wir mussten genau neben ihm stehen bleiben. Ja, was ist denn hier los? Krass. Und meine Frau, geistesgegenwärtig wie sie war, greift den Feuerlöscher, den wir da im Wagen haben, wetzt rüber, gibt ihn dem Typen in die Hand und der löscht sein Feuer erstmal so ganz schnell und total happy natürlich, ein Holländer. Ja, und dann sind wir weiter reingefahren in die Fähre. Der Typ, ja, ist ja aus, fährt auch noch dann auf die Fähre rauf. Und wir dann so, nee. Steht irgendwie so eine Reihe hinter uns. Und so, nee, nicht geil. Und haben wir so ein bisschen den schwarzen Peter, wie heißt das, diese Petze gemacht, sind zu so diesen Leuten da gegangen, zu den Einweisern und gesagt, ja, du, der Wagen hat vor 2 Minuten noch gebrannt, mit unserem Feuerlöscher gelöscht. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und der Typ dann so, nee, ist gar nicht in Ordnung. Wir haben ja Gefahrengut an Bord. Der muss hier ganz schnell wieder raus. So, und da wurde dann rausgeleitet. Wir haben dann später erfahren, der Typ hat sich nochmal bedankt bei uns, also der Einweiser, und meinte dann so, das hier ging gar nicht. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Die Polizei hat den schon im Empfang genommen quasi. Und da musste ich erstmal irgendwie rechtfertigen, was er da gemacht hat und warum er dann trotzdem an Bord gefahren ist. Also krasse Geschichte. Warum ich das erzähle, Jetzt habe ich keinen Feuerlöscher mehr und ich muss mir einen Feuerlöscher kaufen. Was ich jetzt für mich festgestellt habe, es ist schon ein wichtiges Utensil. Und am geilsten ist es, das mitzuführen und nicht nutzen zu müssen, habe ich festgestellt. Also es ist schon geil, das einfach dabei zu haben und dieses Sicherheitsgefühl ist schon krass. Und jetzt gucke ich die ganze Zeit und weiß nicht genau, welches Ding ich da am besten mitnehme. Ich dachte immer so schön klein. Nach dem Feuer habe ich gesehen, so groß, groß, noch größer. Ich weiß jetzt nur nicht genau, was die richtige Entscheidung ist.
Und am besten zwei.
Ja, und am besten zwei, falls genau. Ich einen weggeben muss.
Es gibt einen ganz praktischen, habe ich gesehen, bei Wix, da gibt es einen tollen Gürtel. Da kannst du dann deine Feuerlöscher einhängen. Gibt es in China für 2,99 mit Feuerlöscher. Ja. Nein, aber lass uns mal ganz kurz über Feuerlöscher reden. Das ist nämlich ein gutes Thema. Ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, weil ich, oh Gott, gar keinen habe bei mir im Auto. Und bin da bei der Recherche so auf einige Löschtechniken gestoßen. Es gibt nämlich Löscher, die mit Löschpulver löschen. Ja. Es gibt Löscher, die mit Schaum löschen und mit Gel oder eben mit einem Aerosol aus Kaliumnitrat, was die Rauchentwicklung und generell also beziehungsweise erzeugt große Rauchentwicklung, entzieht dem Feuer aber auch den Sauerstoff. Also es gibt im Grunde genommen vier Möglichkeiten. Welchen Aggregatzustand hatte denn euer Sprüh?
Schaum.
Gut, ja. In der Wirkung unterscheiden die sich nicht groß. Das ist eigentlich alles für einen Pkw wunderbar. Und das steht meistens auch drauf, was für ein Löscher das ist. In der Regel sind eigentlich in der Handhabung die Pulver und die Schaum- und Gellöscher einfacher, weil man das auch kennt oder erwartet, was denn da rauskommt. Mhm. Bei so einem Gas, bei so einem Aerosol wundert man sich vielleicht erstmal, was passiert. Mhm. Aber das funktioniert auch.
Ne? Gibt es da irgendwie so eine Größenordnung, wo du sagst, so, das ist beim Auto eine gute Größe? Weil ich habe jetzt welche gesehen, so 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo, keine Ahnung. Und ich hatte hier so einen ganz kleinen, ne? Also der hatte irgendwie wahrscheinlich 1 Kilo oder sowas. Ne? Ist das irgendwie, was würdest du empfehlen? Hast du da irgendwie einen Tipp?
Nee, kann ich ehrlich gesagt, kann ich nicht. Sagen wir mal so, bei einem Alkoven nochmal größer. Ich finde auch immer, also sagen wir mal so, man muss ja mal ein bisschen aufpassen, wo entsteht das Feuer, ja. Beziehungsweise es soll ja Leben retten, aber du willst ja nicht irgendwie dem Feuerlöschzug Konkurrenz machen. Von daher glaube ich, reicht so ein 1 Kilogramm Löscher vollkommen aus, ja. für ein Auto. Und genau, das würde ich empfehlen. Auf jeden Fall einen dabei zu haben. Ich denke, es gibt ganz viele, die haben keinen dabei. Und vor allen Dingen wichtig ist, glaube ich, dabei auch immer, ihn an einer Stelle zu haben, wo man ihn sofort erreichen kann. Mhm. Also idealerweise sogar vorne im Fahrraum.
Genau.
Und auch nicht verhängt hinter irgendeinem Vorhang, damit auch derjenige, der nicht weiß, dass er da ist, ihn dann vielleicht auch sofort sieht.
Mhm. Genau. Bevor es so kleinteilig wird, hast du, weil du doch da ja so ein bisschen dich auskennst, gibt es da auch so Techniken? Also ich habe immer nur mal gehört, man soll irgendwie immer so stoßweise auch löschen, um irgendwie möglichst viel von dem, was man da hat, an Volumen dann auch zu nutzen. Irgendwie eine Idee?
Nee, also ganz schöner Punkt. Ich kenne ja einen Freund von mir, der ist hier um die Ecke Chef bei der Feuerwehr, den kann ich beim nächsten Mal dazu fragen. Wirklich, das mache ich gerne, ist kein Thema. Nee, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Will ich nichts Falsches
sagen. Und das andere so, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber kann ja auch mal ein Thema sein beim Unfall, brennendes Auto, Personen noch drin, vielleicht eine Person, die möglicherweise, also im schlimmsten Fall selber brennt, die man da rausholt oder die noch gerade rauskommt, Löschdecken. Thema?
Ja, Weihnachten Löschdecke an sich ist, glaube ich, für ein Auto durch die ganzen vielen Ecken und Kanten nicht die optimale Lösung. Eine Löschdecke funktioniert, wenn bei dir zu Hause wie eine Kerze vom Weihnachtsbaum abschmiert oder auch Sand. Aber ich glaube, im Auto brauchst du etwas, was auch über die ganze Topografie dieses Autos in Ecken reinkriecht. Das kann ja auch ein Kabelbrand sein, bis dann dieser Brandhemmer da vordringt, ist, glaube ich, eine Decke nicht geeignet. Und dann brennt es noch weiter. Nee, fürs Auto ist es schon der Sprüher.
Also nach dem, was du sagtest, ist, glaube ich, auch zu Recht, ne? Wichtig ist, dass man einen dabei hat. Und bei dem Vorfall jetzt, da waren wir ja nicht die einzigen Wagen, die da standen und es mitbekommen haben. Und wir dann, holt einen Feuerlöscher und keine Ahnung, nach hinten gerufen. Haben wir einen Feuerlöscher? Fragt die eine Frau ihren Mann. Nö, haben wir nicht. Ne? Also das ist so tatsächlich so. Die haben dann irgendwie geglotzt, aber ja, nicht irgendwie ihren Feuerlöscher rausgezogen, sofern sie einen hatten. ich glaube, wichtig ist, einen dabei zu haben und ihn auch einzusetzen. Also das heißt nicht so, Gott, der hat jetzt 12 Euro gekostet, ist ja blöd, sondern das auch zu machen. Ich habe mal beim Erste-Hilfe-Kurs, ich war mal irgendwo Ersthelfer in der Firma, in der ich gearbeitet habe. Und da hieß es dann so, nichts zu machen ist das Schlechteste. Das heißt also, selbst wenn du bei einer lebensrettenden Maßnahme möglicherweise zum Beispiel bei der Wiederbelebung oder sowas vielleicht eine Rippe brichst oder so, Angst davor hast, das zu tun, machen. Weil nichts zu machen ist die schlechtere Option. Und du sagtest gerade, wenn jemand im Auto sitzt und dann würde ich trotzdem löschen. Und wenn er ein bisschen Schaum im Gesicht hat, hat er das halt. Aber es ist besser, als, glaube ich, zu verbrennen. Also immer.
Boah, will man sich alles gar nicht vorstellen.
Nee, aber es passiert halt, ne? Und das ist irgendwie, ganz kurzes Thema noch zu diesem Brennen und Camper. Also das ist ja tatsächlich so, ne? Du hast Gasflaschen an Bord. Du hast theoretisch auch Probleme, die du dir mitschleppst. In Roskilde auf dem Festival sind mal Camper explodiert, weil die Leute unvorsichtig waren. Und seitdem ist es so, dass es dort eine ganz klare Regelung gibt, wie die Abstände der Wagen zueinander sein müssen. Und in den Parkbereichen, das heißt da, wo die Camper stehen, stehen in jedem zweiten Gang auch Löschutensilien, falls da mal tatsächlich was passiert. Also das ist nicht so weit weg. Du stellst deinen Grill zu dicht an den Camper ran und dann kommen die Funken da rein, weil es gibt ja immer noch Leute, die nicht wissen, dass Wind Glut verteilt. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Idee. Es hat mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen wachgerüttelt, auch an solche Sachen zu denken und vor allen Dingen auch die Laufzeit dieser Flaschen mal anzugucken. Also die haben ja tatsächlich auch eine Halbwertzeit. Irgendwann
fünf kann ich, Jahre.
Ja, so. Mhm. Und ich hatte meinen ein bisschen länger im Auto. Hat noch funktioniert, klar.
Günni ist jetzt, ist ja H-Kennzeichen, ne? Ist das noch der erste?
Nee, der zweite. Ich habe den ausgetauscht tatsächlich. Okay. Aber das ist auch schon bestimmt 8 Jahre her. Und also von daher, jetzt werde ich da öfters mal drauf achten auf jeden Fall.
Worauf ihr noch achten solltet, wenn ihr euch jetzt einen Feuerlöscher kaufen wollt, ist, dass ihr euch von dem Herren oder der Dame, die euch das Gerät verkauft, einweisen lasst, wie es genau richtig zu bedienen ist. Also was Wuppi ja gerade zu Recht sagt, wenn es jetzt nur ein Feuerhämmer ist oder mit einem Aerosol arbeitet, dann sollte man schon wissen, wie es funktioniert. Und hinzu kommt eben auch, dass manche Feuerlöscher nicht die Brandklasse haben, die ihr benötigt. Kompliziert ausgedrückt, jetzt mal einfacher. Manche Feuerlöscher oder Löschmittel funktionieren nicht mit Fett. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Brand habt bei euch in der Küche im Camper und das ist mit Fett, dann kann ein falscher Feuerlöscher ein Brandbeschleuniger sein. Das heißt, achtet drauf,
kein Wasser nutzen.
Wenn ihr ihn kauft, Wasser bei Fett ja sowieso nicht gut. Nein, aber gerade auch bei Feuerlöschern. Es gibt eben halt Feuerlöscher, die nicht die richtige Brandklasse haben. Und deshalb achtet drauf, dass das halt auch für das Auto und das Wohnmobil geeignet ist. Und am besten fragt ihr irgendwo nach oder guckt mal in die FAQs bei irgendwelchen Online-Shops. Und dann funktioniert
das. Geht auch Videos und so. Das heißt, das Gute ist, ne? Also man kann sich da wirklich erkundigen und so. Und das Beste ist tatsächlich, das zu machen, damit man so aufgerüstet ist. Genauso wie man regelmäßig mal gucken sollte, kann ich noch eine stabile Seitenlage machen bei irgendjemandem? Kann ich noch irgendwie die ganzen Sachen, damit ich mal eingreifen kann, wenn was passiert? Weil, ey, ich stelle mir das so vor, du stehst davor und weißt nicht, was du machen sollst. Also das, oh Gott. Das ist das Schlimmste. Du gehst nach Hause und sagst so, ich hätte ja gern geholfen, aber da ging nicht.
Ja, ich glaube auch generell, wenn man auf Autobahnen unterwegs ist oder längere Strecken fährt, wie sichert man eine Gefahrenstelle richtig ab? Ich habe so oft gesehen, dass Menschen dann noch spazieren gegangen sind oder in der Nähe des Autos sich aufgehalten haben. Aber da können wir vielleicht mal ein Special zu machen, was passiert, wenn. Denn da bin ich jetzt auch im Moment gerade ein bisschen blank, wie man das genau macht. Ja, blank, Herr Blank. Ach, ja.
Also ich wollte
unser Grisou.
Ich bin der kleine Feuerwehrmann.
Pyro.
Aber ich wollte jetzt natürlich jetzt nicht hier irgendwie so einen Downer machen, nur weil ich hier schön hier down liege und irgendwie schön relaxed bin. Das ist einfach tatsächlich irgendwie für mich einfach eine gute Geschichte, so ein bisschen mit Sicherheit unterwegs zu sein, nicht ohne spießig sein zu wollen, aber ich glaube, das ist eine gute Sache so.
Das Schöne ist ja, es ist ja auch eine gute Geschichte, weil es ist ja niemandem was passiert.
Ja.
Es hat ja alles funktioniert.
Ja.
Und darum ist es eine gute Geschichte und es ist ein ernstes Thema. Und es muss ja, und man
macht einen mal wieder wach, ne? Ja, genau. Das sind Sachen, die eben dann harmlos ausgehen oder gut ausgehen, aber am Ende eben doch die Sensibilität erhöhen. Das ist das Beste, was daraus gezogen werden kann.
Was ich auch bei meiner Feuerlöscher-Recherche gesehen habe, es gibt herrlich designte Feuerlöscher. Fragt mich jetzt nicht nach der Brandklasse, aber die sehen dann aus wie eine Heinz-Ketchup-Flasche, sehen aus wie irgendwie ein Bombay-Sapphire-Gin und so weiter und so fort. Ich werde das mal posten, dass ihr diesen Shop findet. Packen wir in die Shownotes und vielleicht ist da auch was für dich dabei, Gerd. Dann kannst du dir da, keine Ahnung, Apollinaris-Feuerlöscher kaufen.
Da muss ich mit meiner Inneneinrichterin sprechen. Also ich glaube, da werde ich Probleme haben. Okay. Aber auf jeden Fall, die Idee ist ganz gut. Mit Soße und alles, ja genau. Also dann holst du einen Ketchup.
Genau. Ja gut, vielleicht hast du dann noch irgendwann mal Gäste zu Besuch oder vielleicht auch kleine Kinder, die sagen, oh geil, Ketchup und drücken drauf. Das ist natürlich auch doof. Nein, werdet ihr sehen. Sehen schick aus. Und ich glaube, in nur schwarz oder nur weiß gibt es die nicht, aber da könnte ich dir auch noch eine Sprühdose leihen, Gerd, damit das passt.
Für Gerd machen wir so ein Legoland-Teil. Das passt dann zu dem Bus, den er zuletzt gebaut hat.
Bei Gerd gingen, glaube ich, nur zwei Farben. Schwarz oder weiß.
Nee, inzwischen ist, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen so diese Creme-Farbe dazugekommen. Nee, die sind so ein bisschen Creme. Also meine Frau ist da jetzt irgendwie auf eine neue Farbe gekommen und es kann große Veränderungen nach sich ziehen. Ich bin sehr gespannt.
Cool, okay. Halt uns mal auf dem Laufenden. Du meinst so Kartonfarben oder wie?
Nee, also Eier, nee, ich frag mich nicht. Also ich kenne die ganzen Namen nicht. Meine Frau kann, glaube ich, beim Farbfächer 120 Farben in der richtigen Reihenfolge zusammenbringen. Also von daher, ich nicht.
Kartonfarben ist die profane, der profane Ausdruck für Sepia, oder?
Nee, Hornhaut Umbra ist
das. Ach so, richtig, danke. Ja, das war's.
Ich habe Bilder im Kopf.
Ja, das war absichtlich. Genau. Ich kann eigentlich diese ganzen Produkte nur bei Ikea aufzählen. Malm und so, aber gut.
Also mein Köcher ist jetzt so leer. Sein? Wie sieht es eigentlich aus mit euch, Jungs? Wollt ihr jetzt noch ein bisschen weiter chillen oder habt ihr noch?
Ich hätte noch einen schlechten Witz, der mir gerade einfiel, zum Thema Schwarz und Weiß. Ist auch ganz kurz. Kommt ein Pinguin zum Fotografen und sagt, ich hätte gern Passfotos. Sagt der Fotograf, schwarz-weiß oder in Farbe? Sagt der Pinguin, aufs Maul oder was?
Ich liebe solche Witze. Schön. Ich liebe solche Witze.
Ja, ich eigentlich auch.
Schottischer Pinguin. Ja.
Ich kann sie mir nie merken, aber ich finde sie großartig. Nee. Super. Kennt ihr noch von Harald Schmidt damals irgendwie so, wenn irgendwie so ein Typ eine Minute lang irgendwie nur kurze Mistwitze erzählt hat? Ich habe mich bis voll lachen. Das war immer großartig.
Ich gucke im Internet immer gern diese Flachwitz-Challenges, wo die sich dann gegenseitig Witze erzählen und dann versuchen müssen, nicht zu lachen.
Ja.
Herrlich. Da sind auch solche Juwelen. Super, ja.
Klassiker des Herrenwitzes.
Ja,
Charlie Wagner.
Wagner.
So, das lassen wir aber jetzt.
Das ist eine Revival-Sendung und ich freue mich so sehr, dass wir uns nächste Woche wieder hören und mal gucken, wo wir dann alle stecken. Ich würde mal sagen, vielen Dank, Jungs, dass wir uns wieder so virtuell getroffen haben. Und ihr da draußen, hört mal rein. Wir haben natürlich auch noch einen Instagram-Kanal, The Camperman. Wir haben auch noch eine Webseite, die heißt camperman.de. Da findet ihr alle Folgen, ein paar Beiträge zu den Sachen, die wir so gemacht haben, schöne Bilder. Und ihr könnt uns darüber auch natürlich Nachrichten schicken.
Und du machst auf deinem Dinett jetzt noch das Spinett an, oder wie?
Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen Musik anmachen, mir ein Bierchen öffnen und einfach den Abend ausklingen lassen.
Weiche Hose anziehen.
Ja, genau. Genau so. Genau.
Jetzt habe ich Kopfkino.
Gut. In dem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis nächste Woche Donnerstag.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, Jungs.
Tschüss.
Und Mädels. Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.
Ich finde immer geil, wie du dich verabschiedest. Tschüss. Tschüss. Sag mal tschüss wie Wuppi. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Super. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.